Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Große Bauprojekte haben einen Hang zur Verzögerung. Ganz besonders gilt dies für das geplante Endlager für hochradioaktiven Abfall. Schon die Suche nach einem geeigneten Standort ist auf Jahrzehnte angelegt. Der Bau selbst könnte zur Jahrhundertaufgabe werden. An diesem Wochenende findet eine Fachkonferenz zur Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Mehr dazu gleich im Gespräch mit Christoph Hamann, dem Sprecher des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. In einem weiteren Interview dann Fragen an Dr. Markus Bauer von der Stiftung Warentest zu CO2-Meldern, die in Corona-Zeiten anzeigen, wann ein Raum gelüftet werden sollte. Wir befassen uns mit bedrohten Geiern in Afrika und mit einem Projekt für bessere Paketzustellung. Und im Verbrauchertipp geht es dann um Rollentrainer. Es ist eine Jahrhundertaufgabe. Ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll wird frühestens etwa Mitte des Jahrhunderts zur Verfügung stehen. Verzögerungen nicht ausgeschlossen. Als Deutschland in diese Technologie einstieg, da hatte man die Endlagerung bekanntlich offen gelassen. Doch irgendwann muss diese Frage natürlich beantwortet werden. Morgen beginnt die erste Fachkonferenz über die Teilgebiete, also die Regionen, die sich grundsätzlich für die Endlagerung eignen. Mehr als die Hälfte Deutschlands fällt in diese Kategorie, der früher favorisierte Standort Gorleben dagegen nicht. Frage an Christoph Hamann, den Sprecher des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Mehr als die Hälfte Deutschlands ist grundsätzlich geeignet. Heißt das, überall in diesen Regionen könnte das Endlager entstehen?
Aus geologischer Sicht trifft das zu. Es geht einfach darum, Sie haben vorhin gesagt, es wurde versäumt, bisher nach einem Endlagerstandort zu suchen. Das ist richtig, denn diese Aufgabe lastet. Wir steigen ja in Deutschland Ende kommenden Jahres aus der Nutzung der Atomenergie. Und jetzt gilt es, dieses Endlager zu finden, diesen Standort für den hochradioaktiven Müll. 54%, das ist theoretisch eigentlich erstmal eine gute Nachricht, denn es heißt, dass 54% geologisch Deutschlands in Frage kommen. Es gibt Salz-, Ton- und Granitschichten. Jetzt wird die Frage sein, wie kann das in eine nähere Auswahl überführt werden? Wo können künftig weitere Kriterien angelegt werden, was etwa zum Beispiel die Bevölkerungsdichte angeht oder vulkanische Aktivitäten? Das sind kommende Fragen, die in diesem Prozess jetzt noch geklärt werden, aber Teil und Stand heute dieses Zwischenberichtes, wie es heißt, ist, 54% kommen geologisch in Frage.
Lässt sich denn zusammenfassen, kurz, was ein Endlager bieten muss?
Ein Endlager muss dauerhafte Sicherheit gewähren für eine unvorstellbar lange Perspektive, 1 Million Jahre. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Radionuklide ihren Weg ja nach draußen suchen und in höchstmögliche Sicherheit hier gewährleistet werden soll. Das ist eine große Herausforderung und es handelt sich um erhebliche Mengen. Es sind rund 1900 Castor-Behälter, die hier untergebracht werden müssen. Die Gesteinsschichten oder Salz oder Ton müssen definiert werden. Sie müssen eine bestimmte Dicke, eine bestimmte Oberflächenentfernung haben. Es müssen sehr viele Kriterien beachtet werden. Wasser ist der größte Feind natürlich von Atommüll. Wir schauen da mit Sorge ja auch auf die Entwicklung in der Asse in Niedersachsen. Das sind Kriterien, die alle definiert werden, um einen dauerhaft sicheren Ort zu finden für eine Hinterlassenschaft ja eines Zeitalters, die wir jetzt bald hinter uns lassen werden.
Was ist die Aufgabe der Konferenzen, die jetzt am Wochenende sind?
Es ist eine Fachkonferenz, so heißt dieses Format, mit 3 Beratungsterminen. Jetzt startet das Ganze im Februar, geht weiter im April und auch im Juni. Aufgabe ist es eigentlich, die gesamte interessierte Bevölkerung, die Gesellschaft in Deutschland, für diese Thematik, für die Suche nach einem geeigneten Endlagerstandort einzubinden. Sie hatten Gorleben schon erwähnt. Damals wurde das ohne wissenschaftliche und vielmehr eigentlich durch eher politische Festlegung definiert, dieser Ort, was auf entsprechende Widerstände gesellschaftlich stieß. Dieses neue Endlager-Suchprinzip, das Standortauswahlgesetz, das liegt dem Ganzen zugrunde, ist das Angebot, sich von Beginn an der Suche mit der Bevölkerung in Dialog zu setzen, sie zu beteiligen und ihnen von Beginn an der Suche klarzumachen, welche geologisch-wissenschaftlichen Kriterien angewendet werden sollen. Und von Beginn an ist jedermann quasi aufgerufen, seine Anmerkungen, seine kritischen Begleitstimmen oder seine Anregungen in diesen Prozess mit einzubringen. Das Ganze wird verzeichnet, wird der federführenden Bundesgesellschaft für Endlagerung, die die geologische Suche hier vorantreibt, übergeben. Das Ganze muss berücksichtigt werden. Es gibt eine Online-Konsultationsplattform, auch für diejenigen, die sich schriftlich mit ihren Hinweisen hier berücksichtigt sehen möchten. Es gibt also eine Vielzahl von Beteiligungsmöglichkeiten.
Bürgerinitiativen kritisieren, dass für solche Fachkonferenzen die Zeit nach der Corona-Krise besser geeignet wäre, weil man sich dann persönlich treffen könnte. Warum die Eile?
Es ist keine Eile. Erstens, die Suche nach einem Endlager, Sie haben es in Ihrer Moderation vorhin schon genannt, sie ist über Jahrzehnte nicht angegangen worden und die Lösung steht noch anheim. Zweitens, ich habe die Bundesgesellschaft für Endlagerung schon erwähnt, die hat mit dem Zwischenbericht Teilgebiete Ende September, die 54%, die geologisch in Frage kommen in Deutschland, bereits einen Wissensstand präsentiert. Und um eine Augenhöhe mit der interessierten Öffentlichkeit bei dieser Auseinandersetzung, bei diesem Diskussionsprozess zu gewährleisten, gibt es diese Fachkonferenzen jetzt. Und die dürfen auch nicht zu sehr zeitlich auseinanderklaffen, denn die Bundesgesellschaft für Endlagerung forscht weiter. Sie schaut weiter in Deutschland, wo sind mögliche Gebiete, die in Frage kommen. Und dieser Wissensstand muss aktuell bleiben bei der Auseinandersetzung der Öffentlichkeit. Hier soll eine Augenhöhe gewährleistet werden. Und es gab bereits eine Auftaktveranstaltung für die Öffentlichkeit zur Auseinandersetzung mit diesem Zwischenbericht im Oktober. Technisch klappt auch die digitale Auseinandersetzung. Und es ist sogar ein Vorteil für viele, die teilnehmen wollen, die nicht anreisen müssen, die keine Übernachtung an einen physischen Treffpunkt auf sich nehmen müssen. Es geht technisch und wir möchten das anbieten. Und das Ganze ist technisch möglich und ein Angebot.
Kann man sich als Bürger einfach so beteiligen und einwählen?
Das kann man. Die Anmeldefrist ist leider für dieses Wochenende schon abgelaufen. Für die kommenden Beratungstermine im April und im Juni ist das Ganze im Internet bereits im Angebot und kann für alle einsehbar aufgerufen werden.
Was ist denn Ihre Prognose? Wann wird das Endlager eröffnet?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, die zu beantworten ist. Ziel ist es, so lautet es ja im Standortauswahlgesetz, dass möglichst bis 2031 ein geeigneter Standort in Deutschland gefunden wurde, der dann ab 2050 auch genutzt werden kann. Es ist der erneute Versuch einer Gesellschaft, eine große Herausforderung zu klären, nämlich die Hinterlassenschaft des hochradioaktiven Mülls nun für ein für alle Mal bestmöglich dauerhaft sicher unterzubringen. Es gibt viele Herausforderungen, sei es auch jetzt die Pandemie, die bewältigt dabei werden muss bei der Auseinandersetzung. Und Prognosen sind, glaube ich, hier sehr schwierig zu geben. Aber das Gute, und das ist die Botschaft, es ist ein Neubeginn. Und unter breiter Beteiligung der Öffentlichkeit dieses Problem, einen Endlagerstandort zu finden, anzugehen.
Soweit Christoph Hamann vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Zu unserem nächsten Thema. Sympathiepunkte können Geier wohl nicht ernten. Die meisten Menschen finden sie trotz ihrer Größe eher hässlich als majestätisch. Doch in der Natur spielen sie eine wichtige Rolle als Aasfresser. In Ostafrika sind viele Arten bedroht, unter anderem deshalb, weil sie vergiftete Köder fressen, die eigentlich für Raubtiere ausgelegt wurden. Antje Diekans über Bemühungen, Geier vor dem Aussterben zu bewahren.
In einem Wildreservat in Zentralkenia macht sich ein Schwarm Geier über die Reste einer Antilope her. Die Greifvögel balgen sich um die besten Stücke. Als Müllabfuhr der Savanne spielen die Geier eine wichtige Rolle im Ökosystem. Aber es gibt immer weniger von ihnen, sagt Forscherin Darcy Ogada von einer Schutzorganisation. Die größte Bedrohung für sie ist Gift. Sie fressen Köder, die eigentlich für Raubtiere wie Löwen oder Leoparden gedacht sind. Denn die fallen immer wieder über Kuh- und Ziegenherden her. Anders als Löwen und Leoparden haben die Geier als unansehnliche Aasfresser aber kaum eine Lobby. 4 der 8 Arten in Ostafrika sind vom Aussterben bedroht. Der Bestand der Kappengeier ist in den vergangenen 45 Jahren sogar um fast 90% zurückgegangen. Die Schutzorganisation Peregrine Fund aus den USA setzt sich für die Geier ein. Mitarbeiter gehen in die Dörfer rund um die Wildgebiete und sprechen mit den Bewohnern, erklärt Martin Odino, der diese Treffen organisiert.
We offer kind of simple solution to this.
Wir bieten eine ganz einfache Lösung an. Wir bringen den Menschen bei, wie sie Hütten für ihr Vieh bauen, in denen es vor Raubtieren sicher ist.
Shelters for their livestock.
Das hilft auch den Löwen, deren Bestand über die Jahrzehnte ebenfalls immer weiter zurückgegangen ist. Außerdem bildet die Schutzorganisation Wildhüter darin aus, Giftköder zu erkennen und einzusammeln.
With this heightened vigilance,
wenn sie mit dieser erhöhten Wachsamkeit vorgehen, haben wir eine größere Chance, den Bestand zu schützen.
We stand a better chance to conserve.
Für die Geier ist es jedenfalls 5:05. Die weiblichen Greifvögel legen in ihrem Leben nur wenige Eier. Das heißt, ist der Bestand einmal dezimiert, kann das nur schwer wieder ausgeglichen werden, meint Dasi Ogada.
So when you get multiple poisoning incidences as we have,
wenn es viele Vorfälle mit Gift gibt, verlieren wir jedes Mal vielleicht 10 bis 30 Vögel. Das bedeutet, wir brauchen mehrere Generationen, viele Jahre, bis wir wieder die gleiche Anzahl von Vögeln erreichen.
Many years before you're going to get those birds back.
Letztendlich sind die Geier auch für die Menschen wichtig. Wenn sie Aas fressen, verhindern sie, dass sich Keime von den Kadavern ausbreiten. Sie sind die Gesundheitspolizei im afrikanischen Busch.
Ein Beitrag von Antje Diekans. Viren sind viel zu klein für das menschliche Auge und sie lassen sich auch von Messgeräten nicht beobachten. Weil sie sich in der Luft sammeln und eine Zeit lang halten, wenn eine infizierte Person da ist, empfehlen Experten derzeit für Räume mit mehreren Personen dringend häufiges Lüften. Doch wann ist Zeit dafür? Einen Anhaltspunkt gibt der CO2-Gehalt der Raumluft. Wenn der zu hoch wird, dann ist die Luft weitgehend verbraucht und es sollte gelüftet werden. Um dies zu beurteilen, gibt es Messampeln und die Stiftung Warentest hat sie jetzt geprüft. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Markus Bautsch von der Stiftung Warentest gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, welche Messgeräte es auf dem Markt gibt.
Ja, wir haben versucht, so viel zu berücksichtigen wie möglich. Wir haben Geräte, die einen Digitalanzeiger haben, wo man den Messwert des Kohlenstoffdioxidgehalts ablesen kann. Wir haben aber auch Geräte mit Ampelanzeige, wo verschiedene Farben aufleuchten und sogar zwei Geräte, die mit einer mobilen App abgelesen und gesteuert werden können.
Messen die denn alle genau?
Ja, die Frage der Genauigkeit ist gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern die Frage ist, ob sie bei der richtigen Kohlendioxidgehaltsschwelle schalten und warnen. Und wir haben Geräte, die das sehr hervorragend und reproduzierbar machen. Und wir haben sogar auch Geräte, die das genau an den richtigen Stellen machen, wo man dann halt auch vor Coronaviren gut gewarnt wird.
Das heißt, es gibt festgelegte Schwellenwerte, die man nicht individuell einstellen kann.
Manche Geräte kann man sogar individuell einstellen. Da sollte man dann aber wirklich ganz genau wissen, was man tut. Es ist so, dass Kohlendioxid in der Atmosphäre ja zwar durch den Menschen immer intensiver wird, aber trotzdem nur ein Spurenelement ist, also mit sehr, sehr geringer Konzentration. Wir sind ungefähr bei 0,04% in der Außenluft. In Innenräumen, wenn nicht gelüftet wird, reichert es sich durch den Atem an. Je mehr Personen und je kleiner der Raum, desto stärker. Und dann kann das schnell auf 1% wachsen und dann fangen auch schon so Müdigkeitserscheinungen an. Aber das wäre viel zu spät, um vor Coronaviren in der Atemluft zu warnen. Die mittlere Arbeitsplatzkonzentration liegt bei 0,5% und die Warnschwelle sollte wirklich eher bei 0,1% liegen, spätestens bei 0,2%, damit man dann lüftet und die Viren aus dem Fenster rauslässt.
Wie wird das denn angezeigt in den Geräten, die Sie geprüft haben?
Ja, alle Geräte, die wir geprüft haben, haben eine Farbanzeige, also mindestens rot und grün für in Ordnung oder nicht in Ordnung. Manche haben sogar 4 oder 5 Abstufungen, wo es dann halt von blau über grün bis zu rot oder sogar violett geht. Und einige Geräte haben auch eine Digitalanzeige, wo man die Konzentration direkt als Messwert ablesen kann.
Wie teuer ist denn so ein Gerät?
Es gibt gute Geräte für unter 100 Euro, aber je nach Ausstattungsgrad kann man dafür auch über 400 Euro ausgeben.
Gibt es denn auch schlechte Geräte?
Ja, wir haben einige Geräte im Test, die nicht geeignet sind, um zuverlässig zu warnen. Entweder weil sie halt nicht hinreichend genau messen oder weil die Messschwelle halt nicht für Coronaviren geeignet ist. Und die sind dann auch entsprechend schlecht bewertet worden.
Wenn ich jetzt so ein Gerät habe, wo sollte ich es platzieren?
Ja, man sollte es natürlich nirgends platzieren, wo irgendwie Zug herrscht. Also am halboffenen Fenster oder so macht wenig Sinn. Man sollte es möglichst in die Nähe der Menschen bringen und man sollte auch dafür sorgen, dass die Raumluft möglichst verwirbelt ist. Also es nützt nichts, in der Ecke zu messen, wenn die Menschen am Fenster sitzen und die schlechte Luft praktisch gar nicht zum Messgerät hinkommt. Aber wenn Bewegung im Raum ist und ein bisschen zirkuliert, dann ist es nicht zu kritisch, wo man das Gerät aufstellt. Man kann es auch an die Wand hängen oder am besten natürlich auf den Tisch, wo gearbeitet wird.
Sind denn solche Geräte auch empfehlenswert über Corona hinaus? Sie zeigen ja auch dann an, wenn die Luft verbraucht ist.
Ja, also die wirklichen Ermüdungserscheinungen, die treten wirklich erst bei einem 0,5 bis 1% auf. Wenn man natürlich dauerhaft schlechte Luft hat, dann wird es irgendwann auch ermüdend. Also insofern warnen die auch davor. Aber die Schwellen, die da für die Coronaviren wichtig sind, sind deutlich niedriger als die, die für Müdigkeit relevant sind.
Soweit Dr. Markus Bautsch von der Stiftung Warentest. Wie umweltverträglich ist eigentlich der Onlinehandel? Besonders wichtig dürfte die Zustellung auf der letzten Meile sein. Paketboten verschiedener Anbieter fahren durch die Straßen, suchen einen Halteplatz und versuchen, die Menschen zu erreichen. Ein Forschungsprojekt zweier Berliner Hochschulen probiert jetzt eine Alternative. Der Kiezbote sammelt und verteilt die Lieferungen mit dem Lastenfahrrad. Leon Ginzel über das Projekt und seinen erhofften Nutzen.
Ein unscheinbarer Büroraum in einem Charlottenburger Ladenlokal. Links und rechts an der Wand silberne Metallregale mit gestapelten Paketen. In der Mitte ein Packtisch mit einer Schale Clementinen, in der Ecke ein PC. Das Paketdepot der Kiezboten. Josefine Nehring und Daniel Quieter planen die heutige Route. Pro Tag liefern die Kiezboten bis zu 15 Pakete aus. Die beiden 27-Jährigen sind studentische Hilfskräfte, denn der Kiezbote ist ein gemeinsames Forschungsprojekt der Hochschule für Technik und Wirtschaft und der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Herzstück der Idee ist eine App, die sich alle Kunden nach der Registrierung runterladen können.
Dann musst du einfach jedes Paket, was du zu dir nach Hause bestellst, da schreibst du deinen Namen hin, gibst CO Kiezbote und unsere Adresse an. Wenn es bei uns ist, dann schicken wir dir eine Benachrichtigung. Und dann kannst du in der App auswählen, wann wir dir das Paket zuliefern sollen.
In der Woche geht das von 16 bis 20 Uhr im 2-Stunden-Zeitfenster, am Wochenende von 12 bis 14 Uhr. Geliefert wird rund um den Mierendorf-Kiez. Rücksendungen werden umsonst mitgenommen. Leiter des Projekts ist Professor Dr. Stefan Sieg von der HTW.
Auf der einen Seite haben wir klar dargestellt, dass es in der Praxis umsetzbar ist. Und die Kunden sind sehr zufrieden. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die nicht ganz so funktionieren, wie wir es uns erhofft hatten. Wir haben natürlich den Vorteil, dass das Projekt momentan kostenlos für die Kunden ist. Aber trotzdem hätten wir uns etwas mehr Beteiligung der Bürger gewünscht.
200 Kunden haben sich bisher registriert. Finanziert wird das Ganze durch Forschungsgelder vom Berliner Senat. Ein Trumpf, der Umweltbonus gegenüber normalen Paketfahrzeugen. Die würden zwar kaum fahren, sondern stehen, so Sieg, aber...
Wo stehen sie denn? Meistens doch in zweiter Spur. Und was passiert, wenn die in zweiter Spur stehen? Da entstehen Ministaus. Und diese Ministaus, die verursachen CO2.
Beim Charlottenburger Projekt fällt das weg, denn ausgeliefert wird CO2-neutral per Elektrolastenfahrrad. Ein Sondermodell in Schwarz mit überdachten Fahrersitz, einer Windschutzscheibe und Blinkern. Hinten drauf eine kühlschrankgroße schwarze Box mit Klappgriff. Der Laderaum für die Pakete. Wenn die Auslieferungsadresse nah dran ist, schnappt er sich auch mal schnell die Handkarre und geht zu Fuß.
Hallo, der Kiezbote.
Super.
Danke.
Pia Schladek-Zawada wohnt im 4. Stock in einem typischen Charlottenburger Altbau und ist Stammkundin mit speziellen Anforderungen.
Ich bin sehr zufrieden, weil ich bestelle meistens Katzenfutter und Streu. DHL bringt es einfach nicht nach oben. Insofern ist das echt ein schöner Service.
Die großen Versandunternehmen sind nicht so begeistert von dem Projekt. Sie haben Angst, beim Kunden nicht mehr sichtbar zu werden, erklärt Professor Sieg.
Auf der anderen Seite sind wir keine direkte Konkurrenz für sie, weil wir übernehmen ja nur die letzte Meile. Aber die letzte Meile, ganz ehrlich, die machen die Paketdienstleister immer noch so wie vor 50 Jahren, als es noch keinen Onlinehandel, kein Internet und sonst irgendwas gab.
Im Laufe des Jahres soll aus dem Projekt ein Start-up werden. Bis dahin müssen Sieg und sein Team noch letzte Probleme bei der App beseitigen und Geld sammeln. Perspektivisch ist das Ziel, ganz viele Kiezboten in verschiedenen Berliner Vierteln einzusetzen, um die Paketzustellung dauerhaft kundenfreundlicher und umweltschonender zu machen.
Ein Beitrag von Leon Ginzel.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Radfahren ist im Winter nicht immer ein Vergnügen, auch wenn die Luft draußen jetzt besonders frisch ist und der Kältereiz bei richtiger Kleidung durchaus beflügeln kann. Doch Schnee und Eisglätte können auch gefährlich sein und sicherer ist es, wenn man das Radfahren einfach drinnen simuliert. Dafür gibt es Rollentrainer, auf die ein echtes Rad aufgespannt werden kann. Angeschlossene Unterhaltungselektronik und Computerprogramme vermitteln das Gefühl eines echten Ausflugs in besonders schöne Regionen. Mehr dazu im Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer.
Autos fahren vorbei, Häuser tauchen auf und verschwinden, die Steigung klettert auf 4%, die Trittfrequenz sinkt, in der Ferne erheben sich die Berge. Auf dem Fahrrad unterwegs, bei Sonnenschein, mit Musik und im besten Falle mit einem zugeschalteten Partner, virtuell vom eigenen Keller oder Wohnzimmer aus, das ermöglichen heute smarte Rollentrainer. Strampelte man sich früher auf der einfachen Rolle ab, ohne Elektronik oder Stromanschluss, gehören heute zum virtuellen Radfahren das eigene Fahrrad, ein internetfähiger Fernseher, Smartphone oder Tablet, eine Internetverbindung und ein Rollentrainer. Für jedes Fahrrad gibt es heute die passenden Indoor-Cycling-Geräte, erklärt Frank Sievert in seinem Triathlon-Laden im Zentrum von München.
Hier wird das Hinterrad ausgespannt und das Rad wird dann auf den Trainer aufgespannt hier. Und dementsprechend hat man das Gleiche wie auf der Straße. Man kann aber vom Prinzip her viel zielgerichteter trainieren.
Angefangen vom Cityrad über das Mountainbike und Rennrad bis hin zum E-Bike. Von 24 Zoll bis 29 Zoll Reifengröße, alle können in die Rollentrainer eingespannt werden, mit oder ohne Hinterrad.
Das geht mit diesen Trainern genauso. Dort gibt es verschiedene Adapter. Das geht hin mit den Scheibenbremsen, die haben mittlerweile alle Steckachsen. Das heißt, auch hier gibt es Adapter, wo ich jegliches Rad einspannen kann. Das ist alles im Lieferumfang mit dabei, mittlerweile selbst die Kassetten. Und dementsprechend kann man auch ein MTB oder ein normales Fahrrad dort drauf spannen.
Wird das Fahrrad ohne Hinterrad eingespannt, nimmt das gesamte Indoor-Cycling-Gerät weniger Platz ein als ein normaler Heimtrainer. Gerade mal 50 mal 50 Zentimeter messen die modernen Rollentrainer zusammengeklappt. Und sie sind auch viel leiser als noch vor wenigen Jahren, sagt der Münchner Fahrradspezialist.
Das Fahrrad und die Kette an sich ist lauter als der Rollentrainer selber. Ja? Also den Rollentrainer hört man hier überhaupt nicht. Dementsprechend, und wenn man eben aufhört, der Freilauf. Das hört der Nachbar definitiv nicht.
Gerade im jetzigen Lockdown seien die Rollentrainer zu empfehlen, sagt auch Tim Böhme vom BDR, Bund Deutscher Radfahrer in Frankfurt am Main. Sie seien ebenso für Senioren geeignet wie für Kinder und Jugendliche.
Das Charmante ist im Prinzip, dass man auf seinem eigenen Fahrrad fährt. Man fährt auf seiner eigenen Geometrie, Sitzposition, es passt alles. Und man spannt das Fahrrad innerhalb von 5 Minuten auf den Smart-Trainer. Und wenn man fertig ist, kann man es wieder runternehmen und damit spart man den Platz.
Einmal die Strecken der Tour de France, des Ironman Hawaii oder des Giro d'Italia fahren, das kann man heute virtuell von zu Hause auf dem eigenen Fahrrad erleben. Wenn man es sich leisten kann und will. Die Smart-Trainer starten bei 600 Euro. Wenn man ein Modell ohne Stromanschluss wählt, geht es bei 100 Euro los. Teurer als ein Abo beim Fitnessstudio, aber zumindest der Rollentrainer kann momentan jederzeit genutzt werden.
Der Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Friedbert Meurer geht es gleich unter anderem um die Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zu Sonderregeln für Geimpfte.